Lückenfüller, dein Rettungsdienst-Podcast. Hallo und herzlich willkommen, Lückenfüller, der Long Drink.
Dein Rettungsdienst-Podcast.
Schön, dass ihr da seid. Jona und Lea hier am Apparat quasi für euch. Und wir wollen euch die nächsten 3 Stunden in etwa in die Welt der Anaphylaxie entführen. Dann schauen wir mal, wie lange wir heute brauchen. Und wie immer haben wir zu Beginn einen kleinen Fall, an dem wir uns so ein bisschen entlanghangeln wollen. Und den möchte ich euch an der Stelle vorlesen.
Go on.
Mitten in der Nacht erreichst du die Wohnung von Frau Herrmann. Die Patientin ist 32 Jahre alt und lebt alleine. Du wurdest gerufen wegen plötzlicher starker Übelkeit und Kreislaufproblemen. Die Patientin hat die Wohnungstüre bereits geöffnet und liegt am Sofa. Sie ist sehr blass und atmet schwer. Die Patientin klagt über einen Kloß im Hals und Atemnot. Sie ist sehr stark verschwitzt und du kannst am Handgelenk keinen Puls mehr tasten. Frau Herrmann gibt an, wegen starker Kopfschmerzen nicht schlafen zu können und dann Novalgin eingenommen zu haben. Kurz danach fingen schlagartig die Symptome an. Das ist der Fall, den wir heute so ein bisschen analysieren wollen, in der Kürze der Würze mal vorgestellt. Und Lea fängt mal einfach an und sagt, wie wir den Fall jetzt so ABCDE-technisch mal grundsätzlich bewerten und was so die ersten Gedanken sind.
Genau, also die ersten Gedanken und der First Look, auf jeden Fall kritischer Patient, die sitzt da blass, schwitzend auf ihrem Sofa. Ich finde das schon immer sehr bezeichnend, wenn man reinkommt und die machen nicht auf, sondern sind schon irgendwo in der Wohnung. Dann dieses Kloßgefühl, diese belegte Sprache, wahrscheinlich, wenn man dann reinschaut, wird man eben auch die Schwellung sogar schon sehen können, wenn das schon so ausgeprägt ist. Also auf jeden Fall ein A-Problem. Wenn man sich B anschaut, diese Atemnot, die Dyspnoe, die Blässe und beim Abhören hört man dann einen inspiratorischen Stridor, was ja nochmal bestätigt, dass in den oberen Atemwegen irgendwie was nicht da sein sollte, was da gerade ist. Dann die C-Problematik, also wir haben kein radiales Puls, ne? Dann wird wahrscheinlich auch die Recap jenseits von Gut und Böse sein.
Es kann natürlich sein, dass man den Radialispuls nicht findet, aber wir haben ja auch noch ein, zwei andere Anzeichen.
Sie ist halt blass.
Ja, sie selber sagt, sie hat Kreislaufprobleme. Also da hat man schon so ein Gesamtbild, glaube ich, was sehr deutlich ist. Ja, auf jeden Fall.
Genau. Und neurologisch, ja, in dem Text gibt es jetzt keine so krasse Anhalte. Sie hat ja auch die Tür noch aufgemacht. Sie wirkt ja jetzt in dem Text nicht somnolent. Also anscheinend scheint noch genügend Sauerstoff in dem Moment da zu sein für die Birne. Genau, und der Körper, vielleicht sieht man irgendwie Urtikaria, also rote Flecken oder irgendwie diese Schwellungen im Gesicht oder an anderen Körperstellen.
Sieht man tatsächlich genau, also wenn wir jetzt irgendwie den Oberkörper freimachen würden, würden wir so Exantheme unterm T-Shirt sehen, also so Ausschlag an der Stelle, auch noch als E-Problematik.
Genau. Ja, dann hat das diesen First Look des kritischen Patienten auf jeden Fall bestätigt. Und wir haben irgendwie ganz viele Baustellen, allen voran natürlich A, dann B, dann C. Zum Thema Differentialdiagnosen, was ja jetzt ein bisschen als nächstes kommt, muss man natürlich hier schnell sein, weil wir haben eine Patientin, die Novalgin erstmalig eingenommen hat und kurz darauf eben klassische Anaphylaxie-Symptome bekommen hat, also die Dyspnoe, die Kreislaufsymptomatik, die Hauterscheinisse, die im Übrigen nicht immer auftreten müssen. Das ist alles so eindeutig in Richtung Anaphylaxie, dass man sich nicht zu sehr mit den Differentialdiagnosen aufhalten sollte. Vielleicht im Team kurz bespricht, hey, das ist für mich eine Anaphylaxie in einem hohen Grad. Seid ihr da d'accord oder habt ihr irgendwie noch Einwände? So nach dem Motto, nee, sie könnte ja auch einen Herzinfarkt haben. Also man merkt schon, das ist nicht stimmig. Und dass man dann eben auch schnell ins Handeln kommt. Ja. Weil ich glaube, Zeit ist bei dieser Patientin ganz, ganz wichtig, weil es ja dann doch ultraschnell geht.
Ja, glaube ich auch. Zumal sie ja sagt, sie hat Novalgin genommen und es hat super schnell angefangen.
Ja.
Ich finde, klosige Stimme, übrigens ist ein Plädoyer für alle, die behaupten, wer redet, hat kein A-Problem.
Ja.
Immer wieder. Nein, selbstverständlich ist das ja ein Anzeichen, dass der Atemweg zuschwillt. Und wenn das natürlich durchaus zu schnell geht oder auch komplett den Atemweg verschließt, dann entwickelt sie halt einfach ein Atemversagen letztlich. Und das Dieses Problem können wir nicht darauf warten und müssen hier schnell reagieren. Da bin ich total bei dir. Ich glaube, dass die Anaphylaxie eben genau der Fall ist, wo wir gar nicht so weit kommen mit viel Nachdenken und Ähnliches. Wir kommen ja später auf die Symptome zurück. Es gibt sicherlich den ein oder anderen Fall, wo das Immunsystem reagiert, der für uns so ein bisschen tricky ist, wo wir nicht sofort checken, was ist dahinter. Aber hier, wo es so offensichtlich ist, müssen wir auch den Mut haben, einfach schnell zu reagieren an der Stelle und uns nicht lange mit rechts und links aufzuhalten. Weil wir werden es auch gleich in der Therapie sehen, egal was los ist. Die Therapie wird auf jeden Fall helfen, den Atemweg in irgendeiner Form zu unterstützen und den Kreislauf wieder in Schwung zu bringen.
Das sind ja solche Red Flags.
Ja.
Also es heißt ja auch, lebensbedrohliche Symptome zuerst, da fangen wir auch noch nicht mit Differentialdiagnostik an, und ein verlegter Atemweg und kein radiales Puls ist für mich schon lebensbedrohlich. Also
auf jeden Fall.
Kann ich das da heißt, ja auch gleich reinkretschen.
Kein radiales Puls bedeutet ja alleine, dass vermutlich der Druck irgendwo unter einem Wert von 90, 80 oder ähnliches liegt. Das kann man mir nicht genau einpendeln, aber er ist auf jeden Fall so schwach, dass die Peripherie nicht mehr durchblutet wird, also ein klares Schocksymptom, und wir entwickeln letztlich Hypoxie in den Zellen jetzt schon. Dann müssen wir schnell was gegen tun. Bevor wir aber darüber quatschen, was wir dagegen tun, müssen wir uns grundsätzlich die Frage stellen, was jetzt eigentlich bei der Anaphylaxie überhaupt passiert, also was so ein bisschen der Ablauf des Ganzen ist. Grundsätzlich ist es so, dass man eigentlich davon ausgeht oder so klassischerweise im Kopf hat, dass das Immunsystem jetzt beispielsweise wie hier Novalgien schon kennt, in irgendeiner Form immunologisch reagiert hat, sensibilisiert ist und jetzt eine absolute Überreaktion des Immunsystems passiert. Die Wahrheit ist aber, dass diese Überreaktion nach Sensibilisierung nur einen Teil der Anaphylaxie darstellen und dass einen total großen, nicht messbaren Anteil leider, aber einen hoch vermuteten Anteil an Anaphylaxien gibt, die auch bei erstmaligen Auftreten letztlich erscheinen. Das ist noch beschissener natürlich für die Leute, weil man nimmt mal irgendwie ein Medikament, das erste Mal auf einmal reagiert das Immunsystem total krass. Das ist natürlich überhaupt nicht letztlich realisierbar, das irgendwie vorzubeugen. Alternativ gibt es aber natürlich zum Beispiel die Allergiker bei Wespen oder so, die wissen, dass sie das zum Beispiel haben, und sie wissen, dass sie wieder überreagieren werden, wenn sie das wieder nehmen. Grundsätzlich aber mal ist die Frage, was passiert beim allerersten Kontakt? Und beim allerersten Kontakt passiert eigentlich das, dass ja jetzt Novalgien oder auch irgendein anderer Stoff in den Körper gelangt und das Immunsystem oder die Zellen des Immunsystems müssen das erstmal erkennen. Das heißt, es gibt erstmal antigenerkennende Zellen oder antigenpräsentierende Zellen genannt. Das sind beispielsweise Makrophagen oder vor allem einfach noch dendritische Zellen letztlich. Und die erkennen jetzt grundsätzlich mal, da ist irgendwas, das gehört hier nicht hin, und präsentieren das den anderen Zellen des Immunsystems und sagen, schaut mal her, quasi, das habe ich gefunden, so ungefähr. Und diese quasi antigenpräsentierenden Zellen, die schwirren jetzt umher und treffen dann auf T-Zellen. Und T-Zellen erkennen das jetzt beispielsweise und haben die wichtige Vermittlerfunktion jetzt in so einer Sensibilisierung des Immunsystems. Also die erkennen jetzt, da wird ein Antigen präsentiert, also ein GIF präsentiert oder ein Fremdstoff, und den vermitteln sie jetzt letztlich im Immunsystem und machen unter anderem die B-Zellen durch Zytokinausschüttung, also durch wiederum Botenstoffe, darauf aufmerksam und sagen, hey B-Zelle, schau mal her, der Stoff ist jetzt hier, da müssen wir was gegen machen. So ungefähr kann man sich das für dich vorstellen. Und was die B-Zelle macht, ist eben, sich jetzt zu spezifizieren und zu sagen, okay, fortan möge mein Schicksal dem Novalgien bestimmt sein, wenn man so will, und die entsprechend getriggerte B-Zelle entwickelt sich jetzt zu einer sogenannten Plasmazelle und bildet Antikörper aus. Und jetzt haben wir das Wort Antikörper letztlich ausgesprochen. Die werden freigesetzt. Da gibt es ganz verschiedene Subtypen, aber ich möchte nur an der Stelle nochmal sagen, dann erklärt sich auch so ein bisschen das Wort Antigen jetzt endlich, das wir verwendet haben. Denn die Folge aus dieser ganzen Immunreaktion ist ja jetzt, dass Antikörper gebildet werden. Und Antigene sind letztlich Antikörper generierende Stoffe. Also letztlich erklärt das auch so ein bisschen diesen Teil des Immunsystems. Antigen sorgt für Antikörperbildung beispielsweise. Gut, jetzt haben wir also freigesetzte Antikörper, die haben verschiedene Namen. Also es gibt Immunglobulin E, also Immunglobulin, ja genau, das ist die Standard im letztlich Antikörper. Also die IGs letztlich, A, B, C, D, E, sind standardmäßig die Antikörper, die eben freigesetzt werden, und IgE ist die, die allen voran eben für diese Sofortreaktionen heißt, also für die schnellen immunologischen Reaktionen verantwortlich ist. Und die schwirren jetzt umher, diese Antikörper und haben mehrere Funktionen. Zum einen treffen sie auf das ursprüngliche Antigen und können das letztlich quasi in sogenannten Antigen-Antikörperkomplexen einsperren und können es unschädlich machen und darauf warten, dass es abgebaut wird. Zum anderen sensibilisieren sie aber auch die Mastzellen und da wird es dann ganz spannend. Die setzen sich also auf die Oberfläche der Mastzelle, ganz viele von diesen Antikörpern, und vernetzen sich und machen die Mastzelle so richtig heiß, kann man sich das vorstellen, auf dieses Gift, auf das Antigen. Und die Mastzelle hat halt eine physiologische Reaktion und hat so Granula, die sie freisetzt. Und da drin ist allen voran Histamin, aber auch andere Stoffe wie Bradykinin und ähnliches, aber vor allem Histamin. Und das würde die Mastzelle jetzt in diesem Fall halt ausschütten, um zu reagieren. Jetzt sind wir aber in der Sensibilisierungsphase noch. Das heißt, die Mastzelle hat jetzt durch den Antikörper letztlich den Schlüssel, um zu erkennen, wenn jetzt in dem Fall Novalgin kommt, dann muss ich reagieren. Eigentlich noch eine gute Reaktion, weil man ja sagen könnte, das Immunsystem ist jetzt vorbereitet, falls ein entsprechender Feind nochmal auftritt. Bei der Anaphylaxie ist das Problem nur, dass jetzt dieser Stoff nochmal in den Körper kommt und das Immunsystem völlig überreagiert. Die Mastzelle ist einfach mega heiß, ja, und schüttet alles Histamin aus, was sie hat, so kann man sich das vorstellen. Reagiert total drüber und schüttet Histamin aus, Histamin aus, Histamin aus. Und das löst dann allen voran diese Symptome aus, die wir bei der Anaphylaxie wahrnehmen. Und da stehen wir jetzt. Histamin macht nämlich, und ich finde, dann kann man die Anaphylaxie auch symptomatisch erklären, eine Vasodilatation, also eine Weitstellung der Gefäße, damit sackt der Blutdruck ab. Und ich habe auch eine Ödembildung. Es senkt die Permeabilität, beziehungsweise erhöht die Permeabilität von den Gefäßen, das heißt, mehr Flüssigkeit wandert und ich bilde Ödeme. Und es sorgt für diese Ausschläge, Exantheme, Urtikaria und ähnliches. Und das hat die Patientin jetzt alles.
Bronchokonstriktion.
Bronchokonstriktion, ja, genau.
Ich finde auch, in Gemaßen ergibt es ja alles Sinn. Also wenn die Gefäße weitergemacht werden, ne, die Permeabilität zunimmt, dass das Immunsystem besser arbeiten kann.
Bessere Durchblutung.
Genau, dass die Bronchien zumachen, weil vielleicht das, was man gerade einatmet, das Problem ist. Auch, dass dass der Magen eben aktiver wird, dass, ja, falls man durchs Essen was aufgenommen hat. Das Problem ist halt nur, dass warum auch immer die Reaktion so überschießend ist, dass man halt das alles so gesteigert wird, dass es eben dann schädlich ist. So.
Ja, und also ich glaube, gut, dass du den Magen noch erwähnt hast. Das ist nämlich ja so eines der Symptome, die Patientin als allererstes hatte, also Übelkeit, und hat sich irgendwie ein, zwei Mal übergeben. Das ist ja auch, glaube ich, am besten nachvollziehbar, um irgendwie deutlich zu machen, das ist halt eine Reaktion, der Körper möchte was loswerden.
Genau, ja. Dass irgendwie die Giftstoffe oder Noxen halt wieder rauskriegt, und das wird eben auch über das Histamin bzw. über die Histaminrezeptoren, H1 bis H7, wobei bei der
Anaphylaxie H1 ist das Wesentlichste, glaube ich,
ist. Ja, H1 und H2, aber vor allen Dingen eben H1, die man ja dann auch den verschiedenen Organen zuordnen kann, wenn man das möchte.
Und jetzt haben wir also bei der Anaphylaxie, um die Pathophysiologie runterzubrechen, eine physiologische Reaktion, die gut ist, die völlig übertrieben stattfindet. In dem Fall ist es jetzt mit erstmalig Novalgin eine sogenannte anaphylactoide Reaktion. Das heißt, es findet sofort das Komplettprogramm statt. Und wir wissen noch nicht genau aus wissenschaftlicher Sicht, warum das Immunsystem sofort so macht. Aber es erkennt es anscheinend als extrem kritisch und reagiert im Schnelldurchlauf letztlich mit einer Aktivierung der Mastzellen. Gleichermaßen aber, wenn wir jetzt den Wespenstich nehmen und dann 10 Wochen später nochmal einen Wespenstich, könnte ich also eigentlich sensibilisiert sein und könnte bei Zweitkontakt eine Allergie entwickeln. Das wäre so die Alternative. Daher kommen ja auch die Ideen von so Hyposensibilisierung und Ähnliches, dass ich sage, in so kleinen Dosen tue ich diese Sensibilisierung wieder zurückfahren. Beispielsweise, das haben ja viele bei Pollen oder irgendwelchen anderen Haushaltsallergenen oder Ähnliches.
Hausstaub ist
auch total nervig, auch
ganz nachvollziehbar. Gräser.
Genau, also fassen wir zusammen, der Antikörper sind notwendig. IgE ist der Antikörper, der hier allen voran agiert. Und das große Problem ist, dass die Mastzellen jetzt letztlich die Informationen kriegen, dass dann Feind da ist und alle ihre Granula letztlich freisetzen und damit Histamin in den Körper eintritt und über Histaminrezeptoren die Wirkung entfaltet. Da stehen wir nun. Und der Patientin geht es ziemlich dreckig. Sie ist lebensbedroht, das haben wir schon festgestellt. Und sie braucht eine schnelle und sehr effektive Therapie. Und normalerweise reagieren wir jetzt natürlich im Kontext A-Problem immer schnell mit irgendeiner Sauerstoffgabe oder müssten den Atemweg freimachen, hier werden wir sofort medikamentös tätig werden müssen einfach. Mhm. Und deswegen geben wir euch jetzt einfach einen kurzen Überriss über die Therapie der Anaphylaxie und in dem Kontext auch so ein bisschen über die Frage, was lösen Anaphylaxie denn eigentlich aus und welche Stadien gibt es und ab wann muss ich eigentlich eingreifen. Vielleicht fangen wir zuallererst damit aus, was löst Anaphylaxie eigentlich aus?
Im Endeffekt rein theoretisch alles.
Alles.
Ja, aber bei Kindern ist es vor allen Dingen eher Nahrungsmittel. Ja. Gerade wenn man es noch nicht weiß. Also das Kind isst das erste Mal Erdnüsse und dann geht's los. Und bei Erwachsenen sind es eben häufig Insektenstiche und die Medikamente, also Arzneistoffe.
Genau. Das ist beim Kind eher selten.
Ja, weil es auch seltener Arzneistoffe
sind. Selten nimmt ein Kind Metoprolol und reagiert jetzt allergisch darauf.
Ich vertrage bald erst nicht.
Genau, also festhalten Nahrungsmittel, Medikamente und Insekten. Ja, genau, je nachdem, wie alt man ist. Genau. Ja, und grundsätzlich gibt es verschiedene Differenzierungen. Ich glaube, es gibt verschiedene Stadien, also Stadium 1 bis 4 bei der Anaphylaxie. Mhm. Stadium 1 ist so ein bisschen Hautirritation, eine sehr oberflächliche Reaktion, Übelkeit. Stadium 2 ist dann schon die Dyspnoe, die Tachykardie, die sich entwickelt. Stadium 3 ist dann die massive Hypotonie, die dazukommt. Die
Kreislaufwirksamkeit.
Ja, genau. Auch die Bronchioobstruktion. Und Stadium 4 ist der Herz-Kreislauf-Stillstand. Ich persönlich merke mir das so, Stadium 1 ist einfach so die Allgemeinreaktion, die allergische Reaktion, die wir letztlich wahrnehmen können mit Hautausschlägen und Co. Mhm. Stadium 2 ist der kompensierte Schock, das heißt, wir haben erste Erhöhungen der Atemfrequenz, wir stellen in der Tachykardie die ersten Merkmale fest und im Stadium 3 haben wir den dekompensierten Schock, da rauscht jetzt auch der Blutdruck weg, die Patientin ist kurz vor Stadium 4 Herz-Kreislauf-Stillstand.
Das heißt, für dich ist ein dekompensierter Schock, wenn der Blutdruck sozusagen entgleist nach unten und die Atemfrequenz komplett eskaliert. Und
genau, wenn wir ein Entgleisen des Blutdrucks haben, also ein massives Absenken.
Weil ich finde, dekompensiert ist halt auch, wenn man anfängt, eine Neurologie zu kriegen. Also, dass die Leute schon
vegetationsgemindert sind.
Genau.
Also definitiv.
Das ist dann für mich schon immer, okay, der Körper kriegt sich mehr hin.
Genau, wobei natürlich das für mich, also das würde ich ja als allererstes feststellen, also bei der initialen Beurteilung. Und die Ursache für die Neurologie wäre für mich ja auch die Hypotonie.
Es ging mir nur darum, wie du den dekompensierten Schock definierst. Ja. Weil, muss man ja mal gesagt haben, was ist denn kompensiert? Das kann man ja nicht an Werten, finde ich, festmachen.
Ist ganz schwierig. Hat man früher mal einen sogenannten Schockindex versucht, aber der ist total abgehalten. Nee, ganz klar, wenn der Blutdruck massiv in den Keller geht, also wir jetzt quasi die Kompensation nicht mehr aufrechterhalten können, aus einer erhöhten Herzfrequenz mit einem noch stabilen Blutdruck, dann ist für mich die Dekompensation einfach greifbar an der Stelle. Grundsätzlich gibt es auch verschiedene Typen von Anaphylaxien, die auch unterschiedliche Immunglobuline letztlich zur Ursache haben. Klassischerweise ist das, was wir im Rettungsdienst auch immer sehen, eine schnelle Reaktion, der Soforttyp. Aber es gibt halt auch verschiedene andere Typen, bei denen es durchaus dazu führen kann, dass wir sehr verzögert unter Umständen erst eine anaphylaktische Reaktion letztlich nachweisen.
Und trotzdem so eine heftige.
Ja, und total,
dann wird es schwierig.
Dass wir nach Stunden auf einmal diesen Symptomkomplex wahrnehmen oder ähnliches. Diese quasi verzögerten Reaktionen des Immunsystems müssen wir einfach auf dem Schirm haben, wenn wir differenzialdiagnostisch hingehen, weil der Patientin sagt, ja, keine Ahnung, ich bin jetzt irgendwie 4 Stunden im Bett gewesen, bin aufgewacht und mein Hals ist zugeschwollen.
Ja.
Dass man sagt, ja, was haben Sie denn davor gemacht, was haben Sie heute eingenommen? Da muss man ein bisschen detektivisch werden, glaube ich, an der Stelle.
Weil auch die Therapie, selbst wenn ich jetzt gar keine Ahnung habe, warum der Hals zuschwillt und eine Kreislaufsymptomatik sich entwickelt, eigentlich ja die gleiche bleibt. Also das ist ja, selbst wenn jetzt das Wort Anaphylaxie nicht im Raum steht, wenn man symptomorientiert arbeitet, müsste man eigentlich ähnlich bei rauskommen.
Ja, genau. Letztlich, bei der Therapie eskalieren wir eigentlich. Wir überlegen uns einfach, wo sind die Probleme und inwieweit müssen wir da einen obendrauf setzen. Und das heißt, wenn wir jetzt mal bei der Patientin irgendwie anfangen, dann sagen wir, die Patientin hat eine massive Kreislaufproblematik.
Stadium 3.
Genau, hat ein massives A-Problem und sie hat die allgemeinen Symptome, Exanthem und Co. Das heißt, sie kriegt jetzt mal das komplette Paket. Aber wenn wir das mal strukturiert irgendwie darstellen, was ist denn das, was wir jetzt vorne anstellen, was wir lebensrettend verabreichen müssen und therapieren müssen?
Naja, wir bräuchten ja rein theoretisch ein Medikament, was möglichst viele Probleme gleichzeitig löst. Also die Bronchokonstriktion irgendwie weg, die Vasodilatation mit der Permeabilität irgendwie weg.
Und damit dann, das Ödem auch weg.
Und damit eben dann
im Hals jetzt ist.
Genau, ja. Die Ödeme wegkriegen, danke. Und da fällt mir ein Adrenalin, weil ich habe durch das Adrenalin eben die Bronchosymptomatik gelöst oder versuche es zu lösen. Ich habe eben die Permeabilität eingeschränkt, sodass die Ödeme weggehen sollten. Und ich habe einen vasokonstriktiven Anreiz, um den Blutdruck wieder zu stabilisieren. Ich löse also praktisch mit einem Medikament praktisch alle meine Probleme.
Genau. A, B, C, D, auch wenn die Patientin Vigilanz gemindert wird durch einen besseren Blutdruck. Und witzigerweise tut Adrenalin neben seiner Wirkung auf den Sympathikus und den Alpha-1-Rezeptor, das ist nämlich das, was es macht, Engstellung der Gefäße, Beta-2-Weitstellung letztlich meiner Bronchien, tut es auch auf die Histaminrezeptoren und die Histaminausschüttung einwirken und diese allgemeinen Symptome zurückfahren. Und damit ist es eigentlich der Allrounder der Anaphylaxie, genau, das Histamin. Genau. Und verabreichen tun wir es natürlich jetzt nicht in Tablettenform und auch nicht in irgendeiner Form als Zäpfchen, sondern wir verabreichen es intramuskulär. Kommen wir auch gleich noch darauf zurück, warum, weshalb, was sind die Vorteile.
Beziehungsweise inhalativ, wenn wir mit A anfangen. Ne?
Genau. Inhalativ, also für den Kloß im Hals. Jetzt ist aber, das glaube ich, gleich schon so ein Streitpunkt, Lea. Ja. Jetzt sagst du, naja, wenn wir jetzt bei ABCDE mit unserem A-Problem anfangen, dann tun wir irgendwie im Inhalativ Adrenalin vernebeln, 3 bis 5 Milligramm oder ähnliches. Ist richtig, das wäre so die Chronologie. Die Frage der Effektivität muss man sich, glaube ich, trotzdem stellen. Und Adrenalin ist natürlich viel effektiver mit seiner Kreislaufwirksamkeit auch fürs A-Problem.
Ja, natürlich.
Und deswegen, weil das immer wieder so ein bisschen in der Diskussion aufkommt, wenn ich jetzt also hingehe und sage, ich habe ein A-Problem, ich stelle fest, Mensch, der hat einen inspiratorischen Stridor und sofort sagt, vernebel mir bitte Adrenalin, bereite das vor, dann ist das unter Umständen natürlich sehr schnell bereit. Die IM-Gabe darf halt nur nicht verzögert werden, glaube ich. Also wenn wir jetzt nur zu zweit wären, würde ich das IM
am Ende wahrscheinlich vorziehen. Man muss halt Prioritäten setzen, ja. Also wir haben ja das Privileg, dass wir meistens zu dritt sind. Und dann mache ich schon so, dass ich halt mit A anfange und dann soll jemand den Adrenalin, Perfuse hatte ich jetzt schon fast gesagt, Vernebler vorbereiten und der andere schon mal die IM-Gabe, wenn man eben die Kreislaufsymptomatik im First Look praktisch schon erkennen kann. Oder spätestens, wenn man dann halt kein radiales Puls mehr hat.
Ja, genau. Mache ich auch so. Ist auch sinnvoll. Und dann hat man auch Sauerstoff gegeben für das Problem, dass der Patient natürlich oder die Patientin in dem Fall hypoxisch ist und versucht irgendwie systemisch über den Sympathikus den Kreislauf letztlich im Blutdruck zu steigern und das Ödem wegzumachen. Okay, das haben wir jetzt getan. Nichtsdestotrotz versuchen wir natürlich irgendwie weiter den Kreislauf zu unterstützen. Das Volumengabe, ein gutes Stichwort. Mhm. Die Anaphylaxie-Leitlinie gibt uns da ziemlich viel Freiraum. Also ich finde, es ist eine total tolle Formulierung. 500 Milliliter bis 1 Liter bei Bedarf mehr.
Ja.
Okay. Also wir geben halt einen Volumenbolus einfach mal von 500 Milliliter bis 1 Liter und versuchen gemeinsam letztlich mit der intramuskulären Therapie von Adrenalin, glaube ich, einfach den Kreislauf da zu stabilisieren.
Ja.
Ich finde immer ganz wichtig bei der Anaphylaxie, dass natürlich, wenn wir die immunologische Reaktion irgendwann aufgehalten haben, haben wir auch so viel Flüssigkeit. Also ich finde, es ist jetzt keine Schockform, wo der Patient halt irgendwie total ausblutet.
Ja, wo man irgendwie Sepsis, wo du halt reingib ihm und
Und die Flüssigkeit wird auf jeden Fall verschwinden, sondern den Patienten können wir unter Umständen, und das ist ja die Erfahrung, total schnell wieder zurückholen. Und dann hat der halt auch sau viel Flüssigkeit. Also deswegen muss man da vielleicht einfach sagen, gehen wir im Kontext Kreislauf mit einem 500 Milliliter bis 1 Liter, 0,5 Milligramm Adrenalin, glaube ich, sehr offensiv erstmal rein. Man muss sich dann sehr genau letztlich überlegen, sollen wir noch mehr Flüssigkeit geben oder ähnliches? Oder ist das nicht zielführender unter Umständen, vielleicht die Adrenalindosis anzupassen oder nicht intramuskulär zu geben, wenn wir den Blutdruck nicht stabilisieren, sondern intravenös unter Umständen auch das Medikament zu geben. Das ist einfach was für den erfahrenen Anwender. Ja. Intravenöse Gabe von Adrenalin. Nichts fürs Rettungsdienstpersonal, also im Allgemeinen, glaube ich, weil man da schon ein bisschen, sag ich mal, Erfahrung haben muss an der Stelle. Okay, was tun wir gegen die immunologische Grundreaktion? Also ich finde, jetzt haben wir Adrenalin gegeben, das natürlich eine Histaminwirkung hat, das ist gut.
Ja.
Aber unser Ziel muss es ja eigentlich sein, diese Gesamtreaktion irgendwie aufzuhalten. Und da haben wir auch Medikamente für.
Antihistaminika wären ganz cool.
Antihistaminika wären ganz cool.
Also Fenistil ist ja, die H2-Blocker gibt es ja so nicht mehr, weil die ja nicht so einen guten Ruf
haben. Also Ranitic quasi, genau, Ranitidin, genau. Was hast du, keinen guten Ruf? Was hast du da aufgeschnappt?
Aufgeschnappt, also die haben ja erstens keine gute Studienlage im Nachhinein gehabt und es gab ja auch relativ hohe Nebenwirkungen und auch Krebsvorkommen und dann hat man irgendwann gesagt, dass auch die Wirkung gar nicht so krass ist und dann ist es halt kaum noch gegeben worden und irgendwann ja ganz verschwunden. Ich weiß nicht, wie du es
erlebt hast. Ja, es ist auch in der Leitlinie im letztlich einfach nicht mehr aufgetaucht.
Genau, ja,
ist gar nicht mehr da. In der Anaphylaxie-Leitlinie gibt es aber keine klare Empfehlung mehr im Erstangriff mit H2-Rezeptor-Antagonisten, also H2-Blockern zu arbeiten, sondern einfach Fenistil zu geben letztlich. Und neben Fenistil, also dass jetzt alle H1-Rezeptoren, also alle Histaminrezeptoren besetzt und damit ist das Histamin zwar da, aber es hat halt keine Angriffsfläche mehr, versuchen wir jetzt noch das gesamte Immunsystem letztlich so ein bisschen einzudampfen und dafür geben wir Cortison, also Glukokortikoide, Prednisolon, also als klassisches Medikament, SDH, was auch immer ihr durch die Gegend fahrt, Solodikotin, genau. Und da auch gar nicht so wenig in der Dosierung. Also ich finde es immer wieder erstaunlich. Wir fahren beispielsweise Prednisolonampullen rum, 250 Milligramm.
Ja.
Und in der Leitlinienempfehlung haben wir tatsächlich 500 bis 1 Gramm als Empfehlung. Also
ja,
sehr hohe Dosen. Was, glaube ich, aber auch ganz wichtig ist, wir wollen das Immunsystem wirklich davon abhalten, diese Reaktion letztlich umzusetzen. Cortison oder also Glukokortikoide als Medikamentenklasse tut also die Migration von Immunzellen unterbinden, die Histaminausschüttung unterbinden, auch die Nachbildung immunologischer Zellen unterbinden. Also es ist so ein Allrounder letztlich, den wir im Immunsystem finden. Fun Fact, Glukokortikoide tun natürlich auch den Blutzucker erhöhen. Glukokortikoides wird immer so ein bisschen auch übersehen.
Wobei ich glaube, das ist der Frau Herrmann jetzt erstmal nicht so wichtig.
Das ist der Frau Herrmann total Wumpe. Wir geben also 0,5 Milligramm Adrenalin IM an. Jetzt würden wir bei anderen Patientengruppen uns anpassen. Kinder 0,3 und Kleinkinder 0,15 Milligramm. Je kleiner, desto Merkhilfe.
Je kleiner, desto.
Desto Merkhilfe, ja. Wir haben uns einen kleinen Merkspruch vorbereitet, und zwar die 5-5-5-Regel. Und zwar geben wir 0,5 Milligramm IM alle 5 Minuten und vernebeln 5 Milligramm inhalativ. Also im Kontext Adrenalin, die 5-5-5-Regel als irgendwie so ein Angebot. Klar ist nämlich, wenn wir jetzt nach 5 Minuten feststellen, der Patient hat immer noch diese massive Reaktion, dann gehen wir nochmal hier.
Ja, wenn es ihm gut geht, nicht.
Wenn es ihm gut geht, nicht.
Wohin gebe ich es denn, Juna?
Wie, wohin geht es denn?
Ja, wohin, wo spritze ich es denn rein?
In den Muskel, intramuskulär.
Ja, aber in welchen Muskel?
Ich würde, also grundsätzlich gibt es ja zwei große Muskeln, die wir letztlich zur Option haben. Den Musculus fascius lateralis, also sprich am Oberschenkel und im Bereich des Oberarms. Wie heißt der gleich wieder?
Ich weiß es nicht mehr.
Das ist peinlich. Oberarmmuskel. Du schaust nach.
Ja.
Ihr seht, wir tun es wirklich aus der Hüfte schießen.
Nein, tun wir nicht, wir haben es schon vorbereitet. Ja. Aber
stundenlang haben wir hier vorbereitet, was wir sagen wollen. Genau. Live.
Ja, Moment.
Lea, wie heißt der Muskel? Wir nehmen auch nicht immer früh auf mit einem Kaffee in der Hand, sondern in dem Fall auch an einem Abend. Da darf man das mal vergessen. Also Oberarm oder Oberschenkel, Fascius lateralis oder Deltoideus, kann es sein. Und da geben wir das Adrenalin alle 5 Minuten, falls wir nicht ans Ziel kommen. Was sind die Vorteile von der intramuskulären Adrenalingabe? Auch da wollen wir noch kurz drauf zu sprechen kommen. Die Vorteile der Adrenalingabe IM sind, dass wir halt super schnell in den Muskel Medikament verabreichen können. Also ich ziehe das Medikament auf. Und das Zweite, in einer relativ hohen Dosierung. Wenn ich jetzt versuche, irgendwie Adrenalin runter zu dosieren auf 10 Mikrogramm oder ähnliches, dann habe ich Zwischenschritte. Der ein oder andere kommt beim Rechnen durcheinander und das macht dem einen oder anderen dann zusätzlichen Stress. So tun wir einfach einen halben Milliliter aufziehen und in den Muskel verabreichen. 0,5 Milligramm. Sind also sehr schnell mit einer sehr einfachen Dosierung und einer Gabe, die auch sehr unkomplex ist. BDV-Zugang ist ein Skill, den muss man irgendwie erlernen.
Gerade beim schockigen Patienten. Ne? Also
umso da mehr, halt, ja.
Und bohren wäre ja dann noch invasiver. Ist es wirklich der Deltoideus?
Ja. Na klar, sag ich doch. Also perfekt. Und somit haben wir ein paar Vorteile. Und ein Riesenvorteil der EM-Gabe ist natürlich auch, dass es durch die Sicherheit der Anwendung auch zu einem letztlich und der Gabe der Muskel zu so einer Depotwirkung kommt. Also Stück für Stück wird Adrenalin letztlich jetzt in den Kreislauf übergehen und damit habe ich über einen längeren Zeitraum eine Wirkung. Und eine Depotwirkung ist natürlich super. Ja, das ist ja quasi der menschliche Perfusor, wenn man so will.
Ja.
Heute habe ich wieder so Vergleich am Start. Ja, genau. Also fassen wir zusammen. Was rettet Leben?
Adrenalin.
Adrenalin. Was, wie viel Adrenalin gebe ich?
0,5
Milligramm. Alle 5 Minuten. Und wie viel vernebel ich?
5.
Auch einfach 5 Milligramm.
Klar. Bei Vernebeln ist ja eigentlich auch easy, ne? Dadurch, dass ich es ja gleich wieder wegnehmen kann.
Ja.
Also,
wichtig ist da aber nicht zu verdünnen, glaube ich. Also,
ja, und am besten das Infektokrupp zu nehmen, wenn man es hat, ja, weil es einfach eine höhere Potenz hat.
Genau. Hat einfach eine viel höhere Konzentration, 4 Milligramm pro Milliliter.
Ja.
Genau. Da keine Scheu haben. Es geht darum, die Kammer voll zu machen und es soll vernebelt werden und es hilft. Nebenwirkungen, die wir erwarten mal von Adrenalin, sind ja theoretisch, wenn wir mal über Nebenwirkungen reden, dass es unter Umständen dazu führt, dass eine Tachykardie sich entwickelt oder ähnliches, weil Adrenalin natürlich auch kreislaufwirksam werden könnte, aber das ist in dem Fall natürlich total sekundär.
Ja.
Wenn der Patient eine 140er Frequenz hat, weil er eine massive Anaphylaxie hat, dann ist das total Wayne, sage ich mal, an der Stelle, wenn wir da Vernebeln oder Adrenalin geben, weil wir natürlich mit der Reaktion des Körpers auf Adrenalin genau das Gegenteil der Nebenwirkung bewirken. Also der Patient wird besser durchschlaufen, eine bessere Kreislaufsituation haben und die Frequenz wird runtergehen und nicht rauf.
Ja.
Der Blutdruck wird raufgehen und sich stabilisieren und deswegen keine Scheu, da auch offensiv Adrenalin zu vernebeln und auch ganz offensiv die EM-Gabe letztlich schnell zu forcieren. Man muss sich das ja mal vorstellen, wenn ich jetzt hinkomme und stelle fest, die hat eine Anaphylaxie, dann habe ich das in 30 Sekunden rausgefunden und in noch einmal 60 Sekunden habe ich Adrenalin aufgezogen und in den Muskel verabreicht. Da sind wir super schnell. Das Konzept ist ja auch nicht neu. Also ich meine, das tragen die auch in der Hosentasche. Krasse Allergiker.
Ich habe ja meinen EpiPen hier drüben.
Du hast ja auch einen
EpiPen. Der einzige Unterschied ist, dass in den EpiPens 0,3 und nicht 0,5 drin sind.
Okay.
Aber das ist der einzige Unterschied, der jetzt wirklich bei dem klassischen EpiPen, das ist ja eine eigene Marke, besteht, dass es ein bisschen weniger ist.
Genau. Ansonsten machen die genau dasselbe einfach. Ne? Ja,
auch in denselben Muskeln. Und auch da wird einem ja beigebracht, lieber zu früh als zu spät. Also, dass man da offensiv reingehen soll. Weil selbst wenn die Reaktion jetzt noch nicht so krass ist, die können halt super schnell dynamisch werden. Ne? Also ich denke, dass man sagen kann, so ab dem zweiten Grad ist es auch okay, Adrenalin IM zu geben.
Ja, auf jeden Fall. Das wäre ja auch noch die Frage, die wir klären wollten, wie offensiv tue ich das ab Anaphylaxie Grad 2. Ne? Also sobald ich feststelle, dass die Patientin systemisch reagiert, ist es in Ordnung, Adrenalin zu geben und klar empfohlen. Es ist auch so, dass für die Anaphylaxie Grad 1 schon empfohlen wird, einen Zugang zu legen und das Cortison und das Antihistamin zu verabreichen an der Stelle.
In der Leitlinie.
Ja, in der Leitlinie, die jetzt 2021 geupdatet wurde. Das war auch so ein bisschen.
Die sieht ja auch super schön aus, finde ich.
Ja, die Leitlinie ist wirklich cool. Es interessiert sich total, die zu lesen. Wer sagt, Leitlinie lesen ist nicht so mein Ding, der liest einfach unser Factsheet, Lückenfüller Factsheet zum Thema Anaphylaxie, wo wir alles letztlich versucht haben, auf zwei Seiten, drei Seiten darzustellen. Fass nochmal die Therapie zusammen und auch die entsprechenden Medikationen in ihrer Dosierung.
Tu das.
Adrenalin intramuskulär 0,5 Milligramm. Adrenalin inhalativ auch 5 Milligramm. Letztlich aber vor allem die Konzentration 1 Milligramm pro Milliliter ist wichtig. Oder höher dosieren, wenn wir die Möglichkeit haben, Infektogrupp. Intravenös würde ich an der Stelle überspringen, das ist für den erfahrenen Anwender, aber 10 Mikrogramm Push-Dose-Presser, kann man sich überlegen, wie man das letztlich macht. Gibt es auch Konzepte. Die Volumengabe orientiert sich grundsätzlich so, dass wir beim Erwachsenen einfach sagen 500 Milliliter bis 1 Liter und das letztlich verabreichen. Wenn es nicht reicht, dann mehr. Wenn wir das letztlich verwenden müssen, weil die Volumengabe forciert werden muss. Ein Anhaltspunkt im pädiatrischen Bereich wäre da die 10 bis 20 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht quasi zu nehmen und zu sagen, da kann man es spezifischer ausrechnen. Cortison bis zu 1 Gramm verabreichen und die H1-Rezeptor-Antagonisten, also Phenestil, oder Dimethindin als Wirkstoff geben wir 8 Milligramm, also 2 standardmäßige Ampullen, ja, wie wir sie zumindest bei uns im Rettungsdienstbereich durch die Gegend fahren. Yo, fährst du viele Anaphylaxien mehr? Wie ist so deine Einschätzung?
Also gerade wenn es so Richtung Frühling und Sommer geht mit den ganzen Insekten, da habe ich es schon häufiger. Aber meistens sind es jetzt nicht so fulminante, aber so 2, 3 waren schon ordentlich, dass man auch wirklich Adrenalin gegeben hat. Und ich fand es jedes Mal wieder beeindruckend, wie schnell die dann wieder kommen.
Das, genau, muss man gleich auch erwähnen. Wir haben gute Karten, das schnell in den Griff zu kriegen.
Ja, super krass. Also im ersten Moment noch da in der Ecke gelegen und kaum noch geatmet gefühlt. Und dann gibt man das Adrenalin 2, 3 Minuten später. Oh ja, vielen Dank, jetzt könnt ihr wieder fahren.
Ja, genau, so nach dem Motto. Würde ich tatsächlich nicht machen, genau, weil wir vorhin ja auch mal erwähnt hatten, also das würde ich vielleicht jetzt auch mal ansprechen. Das kann natürlich noch zu spät kommen und wir müssen uns natürlich sicher sein, dass wir entsprechend auch diese Immunreaktion unterbunden haben. Also es empfiehlt sich schon, die Patienten ins Krankenhaus zu bringen und auch mal im Blutbild zu schauen, wie sind denn die entsprechenden Zellen des Immunsystems gerade noch aktiv. Und auch die Beobachtung, ganz klar, rentiert sich da total.
Gerade wenn die H1-Blocker dann aufhören zu wirken, aber eben trotzdem noch so viel Histamin ausgeschüttet wird, ist halt blöd, wenn es dann wieder losgeht.
Ja, auf jeden Fall. Okay, dann fassen wir zusammen. Wir haben uns heute unterhalten über die Anaphylaxie in ihren Ursachen. Wir kennen die verschiedenen Schweregrade von den Allgemeinreaktionen bis zum Herz-Kreislauf-Stillstand. Wir haben verschiedene Therapieoptionen uns angeschaut, wissen so ein bisschen, wie Anaphylaxie passiert und verstehen natürlich nach unserem Shot auch, dass es sich da vor allem um die adaptive Immunantwort handelt und sind jetzt gerüstet für den Sommer, wo die Anaphylaxien natürlich Saison haben, weil Insekten wie Wespen allen voran, nicht Bienen, witzigerweise da natürlich total aktiv sind. Ich persönlich fahre Anaphylaxien wie Sand am Meer. Im Sommer.
Echt?
Ich habe da einfach sehen. Glück. Oder was heißt Glück? Ich erlebe da was. Ja. Habt ihr Fragen?
Ich hätte noch voll den schönen Schlusssatz.
Oh, Lea hat voll den schönen Schlusssatz. Das kann ich ihr nicht verwehren.
Genau.
Es folgt Leas voll schöner Schlusssatz.
Und zwar finde ich bei der Anaphylaxie total schön, dass man sieht, wenn man im Körper die Physiologie verstanden hat, also wie zum Beispiel eine Immunreaktion abläuft, dann versteht man auch die Pathophysiologie eigentlich, ohne dass man nochmal groß was Neues lernen muss. Und wenn man die Pathophysiologie verstanden hat, aufgrund der Physiologie, dann kann man sich die medikamentöse Therapie eigentlich immer denken, wie wir es ja jetzt auch gemacht haben. Also ich brauche was das und das und das macht. Wenn ich meine Medikamente dann kenne, dann kann ich das. Und das muss ich nicht lernen. Also klar, man kann das jetzt alles, was wir heute erzählt haben, einfach auswendig lernen. Aber wenn man das wirklich versteht und die Hintergründe kennt, dann ist es eigentlich nicht auswendig lernen, sondern einfach nur logisches Denken. Und das ist ja bei fast allen Sachen so. Deswegen habe ich so wenig gelernt für Staatsexamen. Ich habe mehr verstanden.
Du Fuchs. Du Fuchs und du Angeberin. Also für alle, die da draußen lernen, ihr sollt nicht lernen, sondern verstehen.
Ja, es gibt auch Sachen, die muss man lernen, so Anatomie oder so, ne? Da kommst du ja nicht
drauf. Aber doch nicht Immunsystem. Nein, ich verstehe, was du meinst. Dieser Dreisatz ist total cool.
Auch beim Herz oder so. Wenn ich da die Physiologie, dann Pathophysiologie, dann Medikamente. Ich glaube, wenn man das in der Reihenfolge auch anfängt zu lernen, dann tut man sich einfach leichter und es ergibt alles einen Sinn. Das ist ja das Coole bei unserem Körper, dass alles irgendwie
logisch ist
und so ausgefuchst.
Dennoch verstehen wir natürlich, wenn der eine oder andere sagt, Immunsystem ist eine ziemlich komplexe Sache.
Ja, das auf jeden Fall.
Ja, völlig klar. Wunderbar. Dann wünschen wir euch allen heute noch einen schönen Tag der Biene, den wir natürlich bewusst gewählt haben heute für die Veröffentlichung dieses Longdrinks. Wohl wissend, dass die Biene natürlich sehr unschuldig ist im Komplex der Anaphylaxie und eigentlich keine große Rolle spielt, sondern diese Assi-Wespen, die uns im Sommer zu schaffen machen. Fun Fact irgendwie noch zum Schluss übrigens, warum tun sie das? Das erzähle ich immer wieder. Wespen gibt es ja schon im März und die gibt es auch schon im April, aber da sind die Anaphylaxien auf Wespen eigentlich relativ gering. Warum eigentlich erst im Sommer? Und das ist ganz spannend zu begründen, weil Wespen natürlich eine gewisse Zeit lang damit beschäftigt sind, sich erstmal zu organisieren in ihrem Nest, eine Königin quasi auszuakkorden. Die Königin machen dann auch so ein bisschen Bitchfight und dann gibt es halt 1, 2, die fliegen raus. Und irgendwann ist der Zeitraum gekommen, wo für das Volk der Wespen kein Auftrag mehr besteht und dann ist Selbstverpflegung angesagt. Und das ist dann im Sommer der Fall. In aller Regel August, September, Oktober haben wir unglaublich viele Wespen rumfliegen, die keine Aufgabe mehr in der Wespenbevölkerung haben, sondern sich einfach selbst ernähren. Und das machen sie und sie gehen uns dabei hart auf die Nüsse. Fliegen unser Eis an und ähnliches. Das machen sie im April nicht. Wenn du dich im April, ja, wenn stimmt. du dich jetzt raussetzt mit dem Eis, das wird keine Wespe jucken in aller Regel. Sondern die fressen jetzt Insekten, bauen ihr Nest, ja, Pimp My House machen die jetzt so ein bisschen. Und Pimp My Next Generation. Wenn sie das nicht mehr tun müssen, dann kommen sie zu uns.
Lückenfüller, dein Funfact-Podcast.
Dein Funfact-Podcast.
Bis zum nächsten Mal mit so tollen Sachen.
Okay, ja, viel Spaß beim Verstehen. Bis bald. Ciao.
Tschüss.